Auf einer Insel im See erhob, ohne Boote, konnten sie ihn jedoch nicht erreichen. Erok und Del waren vorausgegangen, um die Ruinen zu erkunden, und fast augenblicklich kehrte Del wieder zurück. Stür ließ die Kolonne anhalten und schickte ein Dutzend seiner Tents vor, die mit Speeren in der Hand lostrabten. Inzwischen hatte John es ebenfalls gesehen. Feuerschein, der den alten Schornstein des Gasthauses in rötliches Licht tauchte. »Wir sind nicht allein.« Entsetzen packte ihn. Er hörte ein Pferd wiehern, dann rufe. »Reite mit ihnen, iss mit ihnen, kämpfe mit ihnen«, hatte Quorin gesagt. Das Kämpfen war allerdings schon erledigt. »Es war nur einer«, berichtete Erok bei seiner Rückkehr. »Ein alter Mann mit einem Pferd.« Der Magna gab Befehle in der alten Sprache und stellte 20 Mann als Wachen um die Ortschaft herum auf, während andere die Häuser durchstöberten und nachschauten, ob sich nicht noch weitere Männer zwischen Unkraut und Schutt verbargen. Der Rest versammelte sich in dem Gasthaus ohne Dach und drängte sich dicht um das Feuer. Die abgebrochenen Äste, die der alte Mann angesteckt hatte, schienen mehr Rauch als Hitze zu erzeugen. In dieser regnerischen Nacht war allerdings jegliche Wärme willkommen. Zwei der Tents hatten den Mann zu Boden geworfen und durchsuchten nun seine Sachen. Ein dritter hielt sein Pferd, derweil weitere drei seine Satteltaschen plünderten. John ging vom Lager fort. Ein fauler Apfel zerplatzte unter seinem Absatz. Stür wird ihn töten. Das hatte der Magna schon auf Greyguard verkündet. Alle Knienden, auf die sie stießen, sollten sofort getötet werden. Damit wollte er sicher gehen, dass sie auf keinen Fall jemanden warnen konnten. Reite mit ihnen, iss mit ihnen, kämpfe mit ihnen. Musste er auch stumm daneben stehen und mit ansehen, wie einem alten Mann die Kehle durchgeschnitten wurde? Am Rande des Dorfes traf John auf eine der Wachen, die Stür aufgestellt hatte. Der Ten knurrte etwas in der alten Sprache und deutete mit seinem Speer auf das Gasthaus. »Geh dorthin, wo du hingehörst«, deutete John die Geste. »Aber wo ist das?« Er schlenderte zum Wasser und entdeckte eine nahezu trockene Stelle unter einer schiefen Wand aus Lehmflechtwerk, die zu einem verfallenen, fast gänzlich eingestürzten Häuschen gehörte. Dort fand Ygritte ihn schließlich, wie er auf den See hinausstarrte, auf den der Regen niederpeitschte. »Ich kenne diesen Ort«, sagte er, als sie sich neben ihn setzte. »Dieser Turm. Schau dir beim nächsten Blitz die Spitze an und sag mir, was du dort siehst.« »Gut, wenn du möchtest«, meinte sie und dann. »Ein paar von den Tents behaupten, sie hätten Geräusche von draußen gehört. Rufe, sagen sie.«
»Donner!«
»Sie sagen Rufe. Vielleicht sind es Geister.« Der grimmige Wehrturm machte schon den Eindruck, als könnte es dort spuken, so wie er dort inmitten des Sturms schwarz auf seiner Felseninsel stand, während der Regen auf den See prasselte.
»Wir können ihn überschwimmen und einen Blick riskieren«, schlug er vor. »Ich bezweifle, dass wir noch nasser werden können, als wir schon sind.«
»Schwimmen in diesem Sturm?« Sie lachte über die Idee. »Tja, ist das ein Trick, damit ich meine Kleider ausziehe, Jon Snow?« »Brauche ich dafür neuerdings Tricks?« stichelte er. »Oder kannst du vielleicht nicht schwimmen?«
John selbst war ein guter Schwimmer. Er hatte schon als kleiner Junge im großen Wassergraben von Winterfell schwimmen gelernt.
Ygritte schlug ihm auf den Arm. »Du weißt gar nichts, Jon Snow. Ich bin ein halber Fisch, das kannst du mir glauben.«
»Halb Fisch, halb Ziege, halb Pferd. Du bestehst aus zu vielen Hälften, Ygritte.«
Er schüttelte den Kopf. »Wir brauchen nicht zu schwimmen, wenn es der Ort ist, für den ich ihn halte. Wir können zu Fuß gehen.«
Sie wich zurück und sah ihn schief an.
»Übers Wasser gehen? Was für eine Zauberei des Südens soll das nur wieder sein?«
»Keine Zau...«
setzte er an, als ein riesiger Blitz über den Himmel zuckte und die Oberfläche des Sees berührte. Einen halben Herzschlag lang war die Welt so hell wie zur Mittagszeit. Der Donnerschlag war so laut, dass die Grütte der Atem stockte und sie sich die Ohren zuhielt.
»Hast du hingesehen?« fragte John, nachdem das Grollen verklungen und die Nacht wieder schwarz geworden war. »Hast du es gesehen?«
»Gelb«, sagte sie. »Hast du das gemeint? Einige der Steine auf der Spitze waren gelb.«
»Wir nennen sie Zinn. Sie wurden vor langer Zeit mit Blattgold beschlagen. Das ist die Krone der Königin.«
Jenseits des Sees lag der Turm wieder im Dunkeln. Ein schwacher Schemen, der kaum zu erkennen war.
»Dort hat eine Königin gewohnt?« fragte Ygritte.
»Sie hat einmal dort übernachtet. Odnen hatte ihm die Geschichte erzählt, und Meister Luwin hatte sie zum größten Teil bestätigt.
Alysanne, die Gemahlin von König Jaehaerys, dem Schlichter. Er wurde alter König genannt, weil er so lange regiert hat, denn er war noch jung, als er den eisernen Thron bestieg. In jenen Tagen war es seine Gepflogenheit, das ganze Reich zu bereisen. Nach Winterfell hat er die Königin, 6 Drachen und seinen halben Hof mitgebracht. Der König hatte einige Angelegenheiten mit dem Wächter des Nordens zu besprechen, was die Königin langweilte. Daher hat sie ihren Drachen Silberschwinge bestiegen und ist nach Norden geflogen, um die Mauer zu besichtigen. Dieses Dorf war einer der Orte, wo sie eingekehrt ist. Später bemalte das Volk die Spitze des Turms mit Gold, damit sie der goldenen Krone ähnelte, die die Königin bei ihrem Besuch hier getragen hatte.
»Ich habe noch nie einen Drachen gesehen.«
»Das hat auch sonst niemand, der noch lebt. Die letzten Drachen sind vor 100 oder mehr Jahren gestorben. Aber diese Geschichte ist vorher passiert.«
»Königin Alysanne, sagst du?«
»Die gute Königin Alysanne wurde sie später genannt. Eine der Burgen an der Mauer wurde nach ihr benannt, Königentor. Vorher hieß sie Schneetor.«
»Wenn sie so gut war, hätte sie...«